Ihr habt mich ja mittlerweile ein bisschen kennengelernt und wisst, dass ich meine Predigten am liebsten an dem ausrichte, was uns gerade so widerfahren ist, was uns in der Welt gerade begegnet oder was uns so an Bildern in letzter Zeit im Kopf hängen geblieben ist. Und Gabi hat es gerade in ihrem Gebet schon angedeutet. Ja, das, was die letzte Woche präsent war, war der G20-Gipfel in Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren, ich bin dort aufgewachsen und die Bilder haben mich unglaublich getroffen. Ja, obwohl man eigentlich in der Nachbarstadt wohnt und Lüneburg ja, zwar um die Ecke ist, aber trotzdem noch mit ein bisschen Entfernung oder mit ein bisschen Distanz, war das meine Stadt. Da, wo ich früher als Teenager unterwegs war, wo wir mit der Gemeinde und mit der Jugend Dinge erlebt haben, da, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte, ja, wo man sich eigentlich geborgen fühlen sollte. Eine Stadt, die ich auch heute noch zu Hause nenne. Hamburg als das Tor zur Welt mit so vielen Versprechen und Hoffnungen, die man damit verbindet. Und für uns ist der G20-Gipfel vielleicht einfach wieder vorbei. Es waren ein paar turbulente Tage, ein paar erschreckende Nachrichten, aber unterm Strich tangiert es uns auch nicht wirklich weiter, oder? Wir haben das beobachtet, aus der Ferne zugeguckt. Vielleicht hat der ein oder andere Verwandte in Hamburg oder war auf eine andere Art und Weise mehr involviert als andere. Aber letztlich geht das Leben weiter. Aber für andere und gerade für die, die in Hamburg wohnen, die in St. Pauli zu Hause sind, die vielleicht eine Wohnung im Schanzenviertel haben, für die sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Vielleicht haben manche alles verloren, worauf sie lange gespart haben. Auf das kleine Auto vor der Tür, was ein paar Monatslöhne gekostet hat. Vielleicht ihren Laden, den sie liebevoll aufgebaut haben und der geplündert wurde und nun in Schutt und Asche liegt. Und der ein oder andere Polizist hat sein Augenlicht verloren. Das, was seine Existenz begründet hat. Das, womit er arbeiten konnte. Für diese Leute hat der G20-Gipfel alles verändert. Sie müssen sich entweder in ihr altes Leben zurückkämpfen oder aber den Mut haben, Neues aufzubauen. Und trotzdem muss ich ehrlich gestehen, dass so sehr mich manche Bilder erschreckt haben, so sehr mich andere Bilder auch zu Tränen gerührt haben. Natürlich, und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, natürlich macht es uns Angst, wenn die Polizei wie im Krieg und schwer bewaffnet durch Straßen zieht, die nur eine halbe Stunde von uns entfernt liegen. Aber es war auch unglaublich zu sehen, wie viele Menschen am Sonntag auf die Straße gegangen sind, um die gleichen Wege wieder frei zu machen, aufzuräumen, um sich für das Gute einzusetzen. Knapp 1000 Leute sind in Hamburg auf die Straße gegangen und haben gesagt, das ist unsere Stadt, wir räumen wieder auf, wir wollen, dass es hier ordentlich ist. Natürlich ist es unglaublich zu sehen, wie die Rauchwolken emporsteigen oder dunkel gekleidete Menschen Läden verwüsten und Autos in Brand setzen. Bilder, die wir nur schwer verstehen können. Aber gleichzeitig fand ich es auch wunderschön zu sehen, dass Kinder durch die Straßen gehen und Blumen verteilen. Dass Menschen vielleicht auch ihr weniges Geld in Süßigkeiten investieren, um die Menschen, die für unsere Sicherheit sorgen und die Tag und Nacht im Einsatz waren und Überstunden geschoben haben, zu verpflegen und Zeichen der Liebe und der Hoffnung zu setzen. Natürlich ist es erschreckend, wie gewalttätig beide Parteien miteinander umgegangen sind. In einem Interview hat ein Polizist gesagt, der seit 20 Jahren im Dienst ist, ich habe noch nie so eine Gewaltbereitschaft bei Menschen erlebt. Und nach 20 Jahren im Polizeidienst soll das vielleicht auch was heißen. Es war erschreckend, mit wie viel Gewalt Menschen miteinander umgegangen sind. Und dennoch gab es auch so viele positive Demonstrationen und Begegnungen zwischen beiden Parteien, die genauso ihren Platz gefunden haben. Seien es Umarmungen Oder auch Spiele, die auf der Straße gespielt worden sind, wo gerade mal nichts los war, sondern Menschen und beide Parteien gesagt haben, wir haben zwar unsere Meinung, aber wir können uns trotzdem begegnen und uns austauschen. Und ich finde gerade diese Begegnungen und diese Zeichen der Hoffnung sind eigentlich das, was einen am Ende eben doch hoffen lässt, dass aus der Asche wieder etwas Neues entstehen kann. Dass auf dem kaputten Boden etwas wachsen kann und dass es sich irgendwo doch lohnt, an das Gute zu glauben und sich nicht immer dem Bösen zu beugen und sich davon überwältigen zu lassen. Ich finde es falsch, nach diesen Tagen nur die eine Seite zu sehen, nur das Böse zu beleuchten, nur zu gucken, was schiefgegangen ist oder wessen Schuld es jetzt war, wie schrecklich die Bilder waren, die uns begegnet sind. Ich finde, man darf auch beeindruckt sein von dem Zusammenhalt, den die Stadt gezeigt hat, von den Momenten, wo Menschen sich füreinander eingesetzt haben, wo sie gesagt haben, das ist ein Problem, was uns alle betrifft und wir bringen unseren Teil ein, um was daran zu ändern. Letztlich stehen Gut und Böse sich immer direkt gegenüber. Wir können nicht das eine beleuchten, ohne das andere zu sehen. Wir können nicht das eine betonen, ohne das andere zu erwähnen. Es gibt weder in unserer Welt noch in unserem Glauben nur das eine. Es gibt immer beides und wir sehen oft beides. Gut und Böse. Und viel wichtiger als es zu sehen, ist, dass wir uns immer wieder neu für eine Seite entscheiden müssen. Thomas von Aquin hat einmal gesagt, mag auch das Böse sich noch so sehr vervielfachen, niemals vermag es das Gute ganz aufzuzehren. Und ich finde, das ist etwas, was uns der G20-Gipfel gezeigt hat. Egal wie viele Menschen falsche Wege gehen oder zu Mitteln greifen, die eigentlich gar nicht zielführend sind, genauso oft gibt es Menschen, die an das Gute glauben und die auf die Straße gehen und sagen, dafür setze ich mich ein. Oft genug erleben wir, dass das Böse sich über das Gute erhebt und beginnen zu zweifeln. Nicht nur an dem Guten selbst, sondern vielleicht auch an Gott. Aber letztlich kann das Böse nur dann Überhand nehmen, wenn die Guten aufhören, sich für das Gute einzusetzen. Oder wenn Menschen aufhören, sich für das Gute einzusetzen. Und es gibt eine Geschichte, in die möchte ich heute eintauchen mit euch. Die finden wir im 4. Buch Mose, Kapitel 22. Eine Geschichte, die man bei diesem Thema vielleicht nicht unbedingt aus dem Koffer der Bibelgeschichten holen würde, aber die ich trotzdem sehr passend finde an dieser Stelle. 4. Buch Mose, Kapitel 22. Dort geht es um den König Balak, der König von Moab, der zusammen mit seinem Volk vor Angst gezittert hat, weil die Israeliten aus Ägypten vor ihrer Tür standen. Und nach allem, was der König von Moab, also Balak, über dieses fremde Volk gehört hat, wusste er, hier ist Vorsicht geboten. Ja, beim Volk lief der Ruf ihnen voraus. Viele haben gehört, zu was dieser Gott des Volkes fähig ist. Und Balak hat gesagt, ich brauche Unterstützung. Ich kann diesem Volk nicht alleine gegenübertreten, weil ich weiß, dass wir dann vernichtet werden. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche einen Mann, der einen Draht zu diesem fremden Gott hat und der mit diesem Gott des Volkes reden kann, um uns eine Chance zu verschaffen. Und aus diesem Grund hat Balak seine Diener zu Bileam gesandt, zu einem gefragten Propheten, einem Seher, einem Weissager, der ebenfalls einen ausgezeichneten Ruf hatte. Und obwohl Gott Bileam beim ersten Nachfragen verboten hat, mit diesen Dienern zu gehen, hat er ihm beim zweiten Fragen doch die Erlaubnis gegeben, zu gehen. Und dann heißt es ab Vers 21, da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Der Widerspruch zwischen Vers 20 und Vers 22 ist eigentlich kaum zu übersehen. Erst sagt Gott, du darfst gehen, und dann wird er zornig, weil Bileam wirklich geht und auf ihn hört. Gott stellt sich ihm als Widersacher, als Gegner gegenüber, als jemand, der ihn von etwas abbringen möchte. Ein Zulassen Gottes ist an dieser Stelle noch lange keine Sendung. Ich bin überzeugt, dass Gott an dieser Stelle gesehen hat, was im Herzen Bileams wirklich vor sich geht. Dass Bileam nicht fragt, weil er von der Macht überzeugt ist, die Gott dem Volk Israel immer wieder bewiesen hat, sondern dass er eigentlich nur, ja, vielleicht als Floskel fragt, aus einem gängigen Prinzip heraus um Erlaubnis bittet, aber eigentlich viel mehr an dem Geld und an dem Ruhm und an der Ehre interessiert ist, die mit diesem Auftrag einhergeht. Und ich glaube, Gott stellt sich hier bewusst ihm in den Weg, weil er sein Inneres berühren möchte, weil er Bileams Prioritäten neu sortieren will, weil er gesagt hat, du darfst gehen, aber du sollst verstehen, warum du gehst. Nicht einfach nur, um dich auf den Weg zu machen und um das Geld zu kassieren, was du dafür bekommst, sondern du sollst verstehen, wer ich bin und warum du dich auf den Weg machst. Manchmal verlieren wir die wichtigen Dinge durch all die Versuchungen der Welt aus den Augen und zurück bleibt eine leere Hülle ohne Inhalt. Ich glaube, Bileam war so ein Prophet, wo der Inhalt gefehlt hat. Es war die Hülle des Weissagers und des Sehers war vielleicht noch da, aber der Inhalt, das Überzeugtsein von Gottes Macht und von Gottes Größe, von dem, wer Gott ist und was Gott will, hat eigentlich gefehlt. Also stellt Gott sich ihm in den Weg. Und ab Vers 23 lesen wir weiter. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Bileam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß ein an der Mauer und erschlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, um auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und erschlug die Eselin erneut. Gott stellt sich ihm in den Weg. Und während dieser Seher, dieser Prophet, der eigentlich immer mehr sieht als andere, sich anmaßt, segnen und verfluchen zu können, wie es ihm passt, während dieser Mann nichts sieht, weicht seine Eselin aus und sieht das Unsichtbare. Wir Menschen neigen ja meistens dazu, den Esel als sehr dumm abzustempeln. Dumme, sture, langweilige Tiere, die eigentlich nicht besonders viel können. Das ist so die gesellschaftliche Meinung über diese Tiere. Aber ich war vor drei Wochen zu Beginn der Ferien auf Kinderfreizeit. Und dieses Jahr ging die Kinderfreizeit auf einen Schulbauernhof. Animal Farm nennt sich das. Die liegt nördlich von Bremen. Und dort gibt es allerlei Tiere, von Hühnern und Ziegen über Schweine und Kaninchen und Meerschweinchen und Pferden bis hin zu Eseln. Also es gab auch drei Esel, die durchaus auch sehr viel Krach machen konnten, wenn sie angefangen haben, Geräusche zu machen. Aber wenn man mit Eseln was zu tun hat, dann wird einem schnell klar, dass sie ihren eigenen Kopf haben. Und eins der ersten Sachen, die die Besitzerin uns erzählt hat, ist genau das, was ich gerade gesagt habe, dass Esel keineswegs dumm sind, sondern dass es eigentlich sehr kluge Tiere sind. Sie nur ein anderes Verständnis von Intelligenz haben als wir Menschen. Die Kinder haben schnell herausgefunden, dass man mit den Eseln spazieren gehen kann. Also sie durften die Ziegen und die Esel aus ihren Gehegen oder von der Weide holen mit einem Halfter und durften mit ihnen auf der Wiese laufen. Bei den Ziegen war es schon sehr schwierig. Also selbst Ziegen haben schon ihren eigenen Kopf. Aber bei den Eseln haben sie meistens nach 5 Minuten wieder aufgegeben, weil sie gemerkt haben, spazieren gehen mit einem Esel gestaltet sich sehr schwierig, weil der Esel nicht immer dahin gehen möchte, wo die Kinder wollen, dass er hingeht. Und wenn der Esel einmal steht, dann steht er. Und dann kommt ein 10-jähriges Mädchen auch nicht gegen diesen Esel an und kann ihn auch nicht in eine andere Richtung bewegen. Und im Gegensatz zum Pferd ist der Esel kein Fluchttier. Ja, wenn Pferde in Gefahr sind, dann fangen sie an zu galoppieren und sind schneller weg, als man gucken kann. Aber wenn ein Esel ein Fluchttier wäre, dann wäre das eigentlich sein Selbstmordkommando. Im Süden, wo die Esel als Lasttiere benutzt werden, ist der Boden meist felsig, hügelig, es ist heiß. Es sind oftmals Abgründe rechts und links, wo man nicht so genau weiß, wie der Weg aussieht. Und aus diesem Grund bleibt der Esel einfach stehen. Sobald er Gefahr wittert oder sich unsicher ist, nicht genau weiß, was auf ihn zukommt oder was man von ihm erwartet, bleibt der Esel einfach stehen. Wenn er loslaufen würde, würde er sich wahrscheinlich die nächste Klippe runterstürzen. Nein, bei Gefahr bleibt er stehen. Sie wachsen fest und warten ab, was passiert, als Schutzfunktion. In diesem Sinne sind sie also nicht dumm, sondern sie wissen, wie sie auf sich aufpassen können und wie sie vor allem auch andere auf Gefahr aufmerksam machen. Und das ist genau das, was an dieser Stelle mit Bileam passiert. Vielleicht reitet er deswegen auf einem Esel, einem schlauen Tier, das mehr sieht als der Seher selbst. Eigentlich will die Eselin Bileam nur vor Gefahr schützen, aber Bileam will vor diesen Dingen, die er nicht sieht, auch nicht beschützt werden. Ja, er schlägt auf sie ein, er prügelt sie und kennt sein Tier scheinbar nicht gut genug, um zu wissen, was dieses Verhalten bedeutet. Ein bisschen erinnert es uns vielleicht an Märchen, was als nächstes kommt. Aber Gott beschließt, dieses schlaue Tier als sein Werkzeug zu benutzen. Und er öffnet ihr den Mund. Und die Eselin sagt, was habe ich dir getan? Warum behandelst du mich so? Eigentlich reitest du mich schon lange genug, um zu wissen, was ich für ein Tier bin und was ich dir damit sagen will. Ich bleibe nicht ohne Grund einfach stehen und gehorche dir nicht, sondern ich witter Gefahr und ich zeige dir damit, was eigentlich vor uns liegt. Sehr ironisch, dass Bileam sich an dieser Stelle ein Schwert wünscht, um das Tier zu töten, das ihn eigentlich vor dem Schwert Gottes bewahren möchte. Und in Vers 31 lesen wir dann, der Herr öffnete Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Weg stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Bileam sieht, was die Eselin schon längst gesehen hat, und Bileam fällt auf sein Angesicht und verneigt sich vor dem Engel des Herrn. In der Offenbarung lesen wir, dass Engel nicht anbetungswürdig sind, dass man vor ihnen nicht niederknien soll und dass sie deswegen, dadurch, dass sie nicht gleichgestellt sind mit Gott, diese Anbetung auf Knien auch nicht verdienen. Diese Tatsache oder auch vielleicht diese Vermutung legt vielleicht nahe, dass es sich hier nicht in erster Linie um einen Engel handelt, sondern dass es genauso gut Jesus sein kann, der sich hier als Gott selbst in den Weg stellt, als Jesus im Alten Testament, ein Gesandter Gottes, der gekommen ist, um Umkehr zu bewirken und um Veränderung zu erzielen, der Erlösung anbietet und eigentlich den richtigen Weg offenbart. Jesus, der gekommen ist, um das sichtbar zu machen, was für uns bis dahin unsichtbar war. Und Jesus stellt sich Bileam in den Weg als Gegner, als Widersacher, um ihn von diesem Weg abzubringen, um ihm die Augen zu öffnen für Gottes Größe und für Gottes Macht. Bileams Ausweichmöglichkeiten nach rechts und links wurden immer geringer, bis sie einfach nicht mehr vorhanden waren. Um Gott ist er nicht drum herum gekommen. Er konnte nicht ausweichen. Und das zeigt uns eigentlich, dass Gott in der Lage ist, sich in den Weg zu stellen. dass er sich dem in den Weg stellen kann, was an innerer Haltung und an Prioritätensetzung nicht stimmt in unserem Leben. Und Bileam hat tatsächlich erkannt, was Gott ihm sagen möchte. In Vers 34 sagt er ganz kleinlaut: Ich habe gesündigt. Ich hab's ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Weg. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Einem Mann, der nur auf sich und seine Fähigkeiten fixiert war, ohne zu sehen, wer wirklich hinter seiner Gabe steckt, hinter dem, was er gut kann. Dass dort ein Gott ist, der größer ist, als er wahrscheinlich geglaubt oder vermutet hätte. Und der ihn trotz seiner falschen inneren Haltung weiterziehen lässt, um ihn vor diesem fremden Volk als Werkzeug zu gebrauchen. Gott sagt, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes als was ich dir sage, sollst du sprechen. Jetzt ist der Standpunkt deutlich geworden. Jetzt ist deutlich geworden, was Gott möchte, warum er ihn ziehen lässt. Und er sagt, das, was ich sage, das sollst du sprechen. Nicht das, was Geld macht, nicht das, was die anderen hören wollen, sondern das, was ich dem Volk zu sagen habe, das sollst du weitergeben. Und die Tatsache, dass der zum Fluchen oder zum Verfluchen gerufene Prophet eine der größten Segensverheißungen ausspricht über das Volk, ist eigentlich eine Demonstration der Macht Gottes. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, dann lest euch in den darauffolgenden Kapiteln die Segensverheißungen durch, die Bileam formuliert. Statt zu verfluchen, hat er das Volk gesegnet, was mit Gott unterwegs war. Gott hat seine Macht demonstriert. Und Gott ist ein Gott, der in der Lage ist, seine Größe vor dem Bösen und vor dem, was andere tun, zu verteidigen. Egal, wie schrecklich es manchmal in den Menschen aussieht. Auch die größten Sünder und auch die größten Fehler können zu Werkzeugen in Gottes Hand werden. Werkzeuge, die in einer fremden Umgebung, dort, wo Gott noch nicht bekannt ist oder wo man keine Beziehung zu ihm hat, Menschen überzeugen kann, wie gesegnet all jene sind, die Gott auf ihrer Seite haben, die Gott kennen und die auf Gottes Seite kämpfen. Das Böse ist leider oft genug der Meinung, sich über das Gute überheben zu können, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt. Sie leben auf dieser Welt und sie handeln und sie tun das, was sie für richtig halten, ohne manchmal die ganze Dimension oder die ganze Perspektive zu sehen. Einfach nur, weil sie Gott und sein Handeln nicht erkennen können. Für sie gibt es nur eine Seite, nur ein Leben, nur eine Möglichkeit vielleicht. Sie sind blind für das, was Gott eigentlich mitten dieser Welt tut und bewirkt. Und ich glaube, die Bilder auch zu Anfang haben uns gezeigt, dass beide Seiten mächtig sind. Dass Gut und Böse sich immer gegenüberstehen. Dass Satan und Gott gleichermaßen arbeiten und aktiv sind und präsent sind. Und wir beide Seiten zur Genüge beobachten können. Nicht nur in der Welt draußen, ich glaube auch in der Gemeinde, überall, wo wir als Gruppe zusammen sind, können wir beide Mächte spüren. Wir sind nicht immer alle nur gut den ganzen Tag. Wir haben alle auch unsere Fehler und Schwächen, wo wir andere verletzen, wo wir andere traurig machen, wo wir Menschen vielleicht auch vergraulen aus der Gemeinde. Wir alle sind oft genug Bileam, die nicht sehen, was vor uns liegt, die manchmal blind sind für das, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und trotzdem haben wir alle auch die Chance, ab und zu diese kluge Eselin zu sein, die sieht, was vor dem Weg liegt, was noch auf uns zukommt und die weiß, dass man sich entscheiden muss. Denn letztlich bleibt dieser große Kampf zwischen Gut und Böse nicht vor unserer Haustür, wie es beim G20-Gipfel vielleicht der Fall war. Dort war der Kampf vielleicht noch ein Stück weit entfernt. Wir konnten aus der Ferne beobachten, wir konnten die Bilder im Fernsehen oder in den sozialen Medien auf Distanz sehen. Aber der Kampf findet auch in uns statt. Dort, wo Gut und Böse immer wieder miteinander diskutieren und wir immer wieder neu überlegen müssen, für welche Seite wir uns entscheiden. Und einmal im Leben reicht da nicht aus. Wir müssen uns jeden Tag neu für das Gute entscheiden. Eine alte Indianergeschichte erzählt von einem Indianerhäuptling, der mit seinem Enkel am Lagerfeuer sitzt und ihm folgende Geschichte erzählt. Er sagt: In jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, mit Eifersucht, mit Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf aber ist gut. Er kämpft mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, mit Großzügigkeit und Dankbarkeit, mit Vertrauen und Wahrheit. Der kleine Junge schaut eine Zeit lang ins Feuer und fragt dann: Und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Häuptling schweigt. Nach einer ganzen Weile antwortet er leise: Der, den du fütterst. Der, den du fütterst. Dieser Kampf bleibt nicht vor unserer Haustür, sondern er findet immer auch in uns statt. Wie die zwei Wölfe, die um die Herrschaft kämpfen, kann nur der gewinnen, der gefüttert wird, der gefördert wird, der Aufmerksamkeit bekommt. Ellen White hat uns in ihrer Entscheidungsserie und auch im großen Kampf deutlich vor Augen geführt, welche Bedeutung das Miteinander und das Gegenüber, die Beziehung zwischen Gut und Böse auf unser Leben hat, welchen Einfluss es hat, welche Dimension dieser Kampf einnimmt. Für sie war das der zentrale Punkt ihrer Theologie. Von Anfang an war der Kampf zwischen Gut und Böse das, was ihre Gedanken geprägt hat, das, was ihre Beziehung zu Gott geprägt hat. Kein Wunder, dass sie dem großen Kampf eine besondere Bedeutung zumaß und gesagt hat, das ist das Werk, was wirklich wichtig ist. Weil es nicht darum geht, sich einmal im Leben für das Gute oder für Gott zu entscheiden und das restliche Leben nicht mehr darüber nachzudenken, sondern weil der Kampf zwischen Gut und Böse das ist, was uns eigentlich jeden Tag begleitet. Das ist, was wir in den Nachrichten sehen. Und das ist, wo wir immer wieder neu eine Entscheidung treffen müssen, auf welcher Seite wir stehen. Und es gibt viele Menschen, deren Augen verschlossen sind. Vielleicht die, die nicht sehen, was passiert. Die wie Bileam eigentlich die Reaktion anderer Menschen sehen und sehen, was passiert und was andere Menschen glauben und wie viel Hoffnung man daraus ziehen kann. Aber die nicht auf das hören, was andere sagen. Und letztlich wissen wir, dass jeder die Chance hat, sich selbst zu entscheiden. Dass jeder jeden Tag aufs Neue selbst entscheidet, welchen Wolf er in sich füttert. Noch ist die Zeit dafür. Und ich glaube, es liegt auch in unserer Verantwortung, dem Bösen immer wieder zu trotzen, Satan die Stirn zu bieten und dem Beispiel der Eselin zu folgen, andere zu retten, wenn wir sie auf das aufmerksam machen, was sie selbst nicht sehen können. Dass wir ihre Augen ein Stückchen öffnen, ihnen erzählen, was wir glauben und darauf vertrauen, dass sie eines Tages vielleicht auch sehen können. Und Paulus erinnert uns im Römerbrief an diese wichtige Verantwortung und ermutigt uns. Er schreibt im Römer 12, Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So wie Jesus es uns am Kreuz gezeigt hat, so wie er den Kampf schon längst entschieden hat, so wie Jesus gesagt hat, ich bin Sieger, ich habe schon gewonnen, ich habe den Kampf schon für dich gekämpft. So sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse immer wieder neu mit Gutem. Amen.